Willkommen zu Hacker News täglich, dem BRI-Podcast. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Heute schauen wir auf einen britischen Regierungsbericht, der das chinesische KI-Modell KimiKA3 mit US-Spitzenmodellen vergleicht.
Außerdem, Debian diskutiert den Einsatz großer Sprachmodelle in der Distribution. Eine General Resolution mit strengen Auflagen steht zur Abstimmung.
Und es gibt Widerstand gegen Flock-Überwachungskameras. Immer mehr Menschen zerstören die Geräte gezielt. Los geht's!
Der britische ISI, jetzt CISI genannt, hat eine vorläufige Bewertung von KimiKA3 veröffentlicht und der Fokus liegt auf Cybersecurity.
Der Bericht selbst vergleicht KimiKA3 mit sogenannten Top-U.S, Models ohne die Namen direkt zu nennen.
Genau, aber das NIST hat im vollständigen Bericht dann doch Klartext geliefert. Es handelt sich um OpenIS GPT-5.5 und Anthropics Mythos Preview.
Und hier wird es wichtig. Mythos Preview ist ein völlig anderes Modell als Fable 5, Mythos 5 oder Opus 5.
Das ist bemerkenswert. Und außerhalb von etwas namens Project Glasswing wird die volle Leistungsfähigkeit dieses Modells voraussichtlich gar nicht getestet werden können.
Wir bekommen also nur einen begrenzten Einblick in das, was Mythos Preview tatsächlich kann, zumindest im Rahmen dieser Prüfung.
Debian hat eine General Resolution zur Nutzung von Large Language Models vorgelegt. Der Vorschlag ist strikt, minus er unterscheidet nicht zwischen der direkten Verwendung von LLM-Ergebnissen und indirekter LLM-Unterstützung.
In der Hacker News-Diskussion dazu hat jemand angemerkt, dass die Debatte eine wichtige Frage offen lässt. Wurde überhaupt erwogen, LLMs für Konversation und Analyse zu erlauben, aber nicht für Code- oder Konfigurationsgenerierung?
Ein anderer Kommentar ging in eine andere Richtung. Er meinte, die Reaktionen auf die Resolution wirkten, als würde den betroffenen Besitz weggenommen.
Und dann gab es noch die grundsätzlichere Frage. Ein Teilnehmer stellte die Lebenserwartung von Debian selbst in den Raum.
Worauf jemand entgegnete, ein großer Teil von Linux-Distributionen wie Ubuntu baut doch auf Debian auf. Ein wachsender Teil der Bevölkerung greift zur Selbstjustiz und zerstört gezielt Flock-Überwachungskameras.
In der Diskussion wird das als unvermeidliche Konsequenz gesehen, wenn Menschen das Gefühl haben, ihre Stimme werde nicht gehört.
Der Kommentator Ungreased 0675 formuliert genau diese direkte Verbindung. Und GoodMythical argumentiert weiter, eine Regierung könne die Regierten nur dann vollständig ignorieren, wenn es keinerlei Probleme gäbe, die zu Rede oder Handlung führen.
Der Punkt von GoodMythical ist, es wird immer Petition, Revolte oder Exodus geben. Diese drei Wege stehen immer offen.
Polestud 20 ergänzt, dass physische Aktionen sei unvermeidlich, wenn die Rede nicht gehört werde.
Und Manand wirft noch eine weitere Dimension auf. Was geschieht, wenn die Rede selbst zensiert wird?
Anthropic hat einen Blogbeitrag veröffentlicht, The New Rules of Context Engineering for Claude, 5 Generation Models.
In der Hacker News Diskussion dazu gab es eine interessante Spekulation. Ein Kommentator meinte, der natürliche Endpunkt dieses Trends sei ein Systemprompt, der nur noch lautet, du weißt, was zu tun ist.
Ein anderer Nutzer ging noch weiter und malte ein düsteres Bild. Das Modell werde am Ende alle Anweisungen ignorieren, jede Sandbox sprengen und sich in Robotern einbetten.
Und das, nachdem es die Wirtschaft kollabieren ließ. Der Kommentator nannte das den Pfad für die nächsten 50 Jahre.
In der Karim-Jeda-Diskussion auf Hacker News geht es um eine ziemlich fundamentale Frage. Können KI-Modelle eigentlich die Kosten einer Codebasisänderung vorhersagen?
Genau, und der Kommentator Synetic Daffodil hat das praktisch getestet und hält das Verfahren schlicht für unbrauchbar.
Sein Argument, es gibt keine standardisierte Änderung, mit der man Änderungskosten über verschiedene Repositories hinweg vergleichen könnte. Ein Architekturvergleich sei nur relativ möglich, also innerhalb desselben Projekts.
Das leuchtet ein. Aber nicht alle sehen das so. Der Nutzer AI meint, die Spitzenmodelle könnten genau das für manche Codebasen durchaus leisten.
Und CoffeePigWind bringt noch einen weiteren Faktor rein, unterstützende Repository-Dokumentation. Wenn die vorhanden und gut ist, könnte das die Vorhersage deutlich verbessern.
Interessant, denn das würde bedeuten, es hängt nicht nur vom Modell ab, sondern auch davon, wie gut dokumentiert der Code ist.
Genau. Die Diskussion zeigt eigentlich, dass wir hier noch ganz am Anfang stehen und dass die Frage, ob KI verlässlich abschätzen kann, was eine Änderung in einer Codebasis kostet, erstmal unbeantwortet bleibt.
Ein ganz anderes Thema, aber auch aus der Hacker-News-Community, ein Nutzer möchte seine Lithium-Heimbatterie durch eine Natrium-Ionen-Batterie ersetzen und fragt, wann es dafür endlich Verbrauchermodelle gibt.
Und da kommt prompt der Hinweis von einem anderen Kommentator: Lithium-Batterien haben üblicherweise eine Lebensdauer von 10 Jahren. Ein vorzeitiger Austausch lohne sich also gar nicht.
Wobei in der Diskussion auch mögliche Vorteile von Natrium-Ionen genannt werden, etwa bei Betriebstemperatur und Sicherheit.
Allerdings gibt es da eine wichtige technische Hürde. Man müsste wahrscheinlich auch den Wechselrichter tauschen. Das ist kein trivialer Eingriff.
Und dann kommt noch ein grundsätzlicher Einwand. Ein Kommentar stellt die Verbraucherverfügbarkeit von Natrium-Ionen-Batterien insgesamt in Frage.
Das heißt, selbst wenn die Technik Vorteile bringt, ist völlig unklar, wann und ob es überhaupt marktreife Produkte für den Heimspeicher geben wird. Jetzt zu einem Beitrag, der den Titel trägt: Openweight AI is having its Kubernetes moment. Der Nutzer Vierast argumentiert, dass Openweight-Modelle eine Art Kostenbasis für Inferenz liefern.
Die Idee: Wenn es offene Modelle gibt, sorgen die für Vernunft bei den Preisen der proprietären Anbieter, weil die ja sonst ihre Preise beliebig gestalten könnten.
Er verweist auf ein konkretes Beispiel: Die Preise für GPT-4 waren Anfang 2023 extrem hoch. Ein halbes Jahr später bekam man für $20 schon eine ordentliche Menge GPT-4-Inferenz.
Und das sei kein Einzelfall, sondern ein Muster: fortgesetzte, scheinbar zusammenhanglose Preisbewegungen über verschiedene Labs hinweg.
Aber offene Modelle bieten laut Vierast noch einen weiteren Vorteil: Planbarkeit. Man könne etwa Chemie-K2 weiter nutzen, selbst wenn K3 schon verfügbar ist.
Das ist tatsächlich ein Unterschied zu proprietären Modellen, bei denen der Anbieter entscheidet, wann ein Modell abgeschaltet wird. Openweight gibt Nutzern Kontrolle über die eigene Infrastruktur.
Zum Abschluss ein Blick auf das ARC AG3 Leaderboard. Und da sticht ein Name heraus: Opus, fünfte.
Mit weitem Abstand vor dem nächstbesten Modell. Das wird in der Diskussion als auffällig bezeichnet.
Zur Einordnung: bereits das Lösen der ersten beiden recht einfachen Probleme ergibt etwa 30%. Das ist die Baseline.
Teilnehmer hinterfragen die Glaubwürdigkeit des Ergebnisses. Könnte es sein, dass das Modell auf früheren Aufgaben trainiert wurde?
Dagegen spricht allerdings, es gibt einen privaten Evaluierungsdatensatz als Schutz. Der soll genau das verhindern.
Trotzdem werfen die Ergebnisse Fragen auf. Es gibt Modelle mit Werten unter 1% und dann Zwischenwerte wie 30,2%. Die Auflösung der Wertung wirkt seltsam.
Die Diskussion zeigt, der Vorsprung von Opus 5 ist beeindruckend, aber die Community ist sich uneinig, wie belastbar dieses Ergebnis wirklich ist.
Kommen wir zu einer Geschichte, die ziemlich unangenehm ist für alle, die diese kleinen Bluetooth-Tracker von Teil nutzen. Das Adafruit-Blog hat über eine Sicherheitsanalyse berichtet. Und was da rauskommt, ist wirklich haarsträubend.
Haarsträubend ist vielleicht noch untertrieben. Die Analyse stammt aus einem Paper, das auf archiv.org veröffentlicht wurde. Und das Fazit ist: Teils Sicherheit ist so schlecht, dass sie quasi als Feature für Stalker taugt.
Das ist schon ein krasser Vorwurf. Und die Hacker News Community hat das natürlich sofort aufgegriffen. Ein Nutzer namens Dream Compiler schreibt dort, das erkläre für ihn die jüngsten Werbespots von Live360.
Live360 ist ja das Unternehmen hinter Teil und Dream Compiler vermutet einen neuen Erlösstrom. Er glaubt, dass Standortdaten an Werbekunden verkauft werden. Seine Konsequenz: er hat die App von den Familienhandys gelöscht.
Und da war er nicht der Einzige mit kritischen Gedanken. Plans kommentiert, das sei schon immer das Geschäftsmodell gewesen und die Daten flössen letztlich an Placer.ai.
Genau, und Ziedel hat direkt das Paper verlinkt, damit jeder selbst nachlesen kann. Eine andere Stimme, Käfer Bären, wechselt dann die Perspektive und fragt nach der Vertrauenswürdigkeit von MyGrid.app, die unterstütze inzwischen die Googled Android.
Also suchen manche schon nach Alternativen. Spannend, wie so eine Sicherheitsanalyse plötzlich das ganze Geschäftsmodell in Frage stellt.
Ein anderes Android-Thema: Google prüft offenbar, die On-Device-ADB-Nutzung einzuschränken. ADB, das Android Debug Bridge Tool, ist für Entwickler und Power-User essentiell.
Und genau da liegt das Problem. In der Hacker-News-Diskussion melden sich Nutzer wie 3form und Arbor-Toyers zu Wort und kritisieren vor allem zwei Punkte.
Erstens, es fehlt der Konfigurationsschalter. Wenn Google das durchzieht, können Nutzer das nicht einfach nach ihren Bedürfnissen an- oder abschalten. Und zweitens, der Sicherheitsansatz wird als übertrieben bewertet.
Die Kritiker sagen, so ein pauschaler Ansatz passe nicht zu jedem Bedrohungsmodell. Nicht jeder Nutzer hat das gleiche Sicherheitsprofil. Und was für den einen sinnvoll ist, schränkt den anderen vielleicht unnötig ein.
Das ist so ein klassischer Konflikt zwischen Googles Sicherheitsvorstellungen und dem, was die Community für praxisnah hält. Noch ist nichts entschieden, aber die Diskussion läuft.
Jetzt wird es nostalgisch und technisch zugleich. Kimika 3 hat eine Web-App gebaut, die aussieht wie Windows XP und komplett im Browser läuft.
Das klingt nach was fürs Herz. Aber wichtig, das ist keine echte Emulation. In der Diskussion stellen Teilnehmer klar, es handelt sich um eine JavaScript-Anwendung, die nur die Oberfläche nachbildet. Kein echtes Windows, sondern eine Illusion.
Trotzdem beeindruckend. Interessant ist noch, dass manche Nutzer ein VPN brauchen, um die Website überhaupt zu erreichen. Das schränkt den Zugang offenbar regional ein.
Ein kleineres, aber nicht weniger spannendes Thema. Die Debian-Community stimmt über einen allgemeinen Beschluss zur Nutzung von Large Language Models ab. Es geht um die Frage, wie LLMs im Projekt eingesetzt werden dürfen.
Da gibt es eine feine Nuance, die in der Diskussion auftaucht. Sollte die Regelung unterscheiden zwischen der direkten Verwendung von LLM-Output und der LLM-gestützten Konversation oder Analyse? Das ist nicht dasselbe.
Genau. Wenn jemand Code direkt aus einem LLM übernimmt, ist das etwas anderes, als wenn jemand mit einem LLM diskutiert, um Problem besser zu verstehen. Die Community ringt da um die richtige Abgrenzung.
Zum Schluss etwas, das Hardware-Bastlern das Herz aufgehen lässt. Auf GitHub zeigt das Projekt elsvdev-spen32ai einen LLM-Lauf auf einem ESPN32-Mikrocontroller.
Ein 8-Dollar-Chip, der ein Modell mit 28,-9 Millionen Parametern betreibt. Die Inferenzgeschwindigkeit wird in den Hacker-News-Kommentaren mit 9,-7 Tokens pro Sekunde beziffert.
Und ein Teilnehmer findet das überraschend hoch. Was da technisch passiert, ist spannend. Ein anderer Kommentar hebt einen Per-Layer-Embedding-Trick hervor, der das ermöglicht.
Und, es wird noch interessanter, mit kompakten Text-to-Speech-Modellen im Bereich von 20 bis 30 Millionen Parametern, so der Kommentar, wäre auf einem ESP32 eine netzabhängige, echtzeitnahe Sprachausgabe denkbar.
Das ist faszinierend. Ein 8-Dollar-Mikrocontroller, der Sprache versteht und in Echtzeit antwortet. Ohne Cloud, ohne Internet. Da zeichnet sich was ab.
Ein Hacker-News-Kommentator mit dem Namen Throw30822 hat sich die sogenannte Silurian-Hypothese vorgenommen und findet sie alles andere als überzeugend.
Die Hypothese stammt aus einem Artikel in der Paris Review von 2020, die Grundidee. Es könnte vor rund 400 Millionen Jahren eine Hochzivilisation gegeben haben, die komplett verschwunden ist, ohne jede Spur.
Und genau da setzt der Kommentator an. Sein Argument: Wir finden mikrobielles Leben als Fossilien, das 3,5 Milliarden Jahre alt ist. Wir finden versteinerte Haut, die 300 Millionen Jahre überdauert hat. Knochen von vor fast 200 Millionen Jahren. Sogar Weichgewebe in 70 Millionen Jahre alten Knochen.
Und er nennt noch einen Punkt, der fast poetisch klingt. Fußabdrücke, eine reine Form, ein Abdruck ohne das Objekt selbst, bleiben über geologische Zeiträume erhalten.
Vor diesem Hintergrund, sagt Throw, Thread 10822, ist es schlicht ausgeschlossen, dass Milliarden Individuen, ganze Städte, Fabriken, Metallkonstruktionen, Beton, Minen, Straßen, Skulpturen, Minus,
Plastik, Mülldeponien, Agrarland, dass das alles vollständig und spurlos verschwunden sein soll.
Die Hacker-News-Diskussion dreht sich also um eine provokative Gegenüberstellung, die poetische Spekulation der Paris Review gegen die harten Funde der Paläontologie.
Wobei man fairerweise sagen muss, die ursprüngliche Hypothese fragt ja nicht, ob es so eine Zivilisation gab, sondern ob wir sie überhaupt erkennen könnten, wenn sie existiert hätte. Aber der Kommentator hält selbst das für beantwortbar, und zwar mit einem klaren Nein. Von ferner Vergangenheit in die nahe Zukunft der Eingabetechnologie. Das Startup Augmental hat ein Gerät namens Mouthpad vorgestellt. Ein Trackpad, das man im Mund trägt und mit der Zunge steuert.
Das klingt zunächst nach Science Fiction, aber die Hacker News Community diskutiert es ziemlich ernsthaft als neuartigen Ansatz im Bereich unterstützender Technologien.
Mehrere Kommentatoren betonen die potenzielle Nützlichkeit für Nutzer weltweit. Und Indien wird dabei ausdrücklich genannt.
Manche Diskutanten verweisen auf mögliche militärische Vorläufer. Das Konzept der Zungensteuerung ist wohl nicht völlig neu. Andere erinnern an frühere Experimentalprojekte, etwa zungenbasiertes Sonar für Taucher.
Die Reaktionen sind überwiegend positiv. Clever und vielversprechend für Barrierefreiheit fallen als Beschreibungen. aber es gibt auch eine vorsichtige Einordnung.
Genau, einige Diskutanten räumen ein, dass sie die konkreten Anforderungen an so ein Gerät nicht vollständig kennen. Sie können also nur begrenzt beurteilen, wie alltagstauglich das Mousepad wirklich ist.
Trotzdem, dass ein im Mund getragenes, zungengesteuertes Trackpad überhaupt als ernsthafte Produktentwicklung auftaucht und nicht als Nischenexperiment, sagt etwas über den Stand der Eingabetechnologie.
Und über die Richtung, in die Barrierefreiheit sich entwickelt, weg von sichtbaren, oft stigmatisierenden Hilfsmitteln hin zu unauffälligen, körpernahen Lösungen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Wir haben heute einen weiten Bogen geschlagen vom britischen IAISI-Bericht, der Kimika 3 in der Cybersecurity mit nicht namentlich genannten US-Top-Modellen vergleicht, über Debian, wo die General Resolution zu LLM-Nutzung eine strenge Regel vorschlägt, die nicht zwischen direkter Verwendung von Modelloutput und indirekter Nutzung unterscheidet.
Dazu die Diskussion um Selbstjustiz gegen Flock-Überwachungskameras. Ein Thema, das zeigt, wie stark die gesellschaftliche Stimmung bei digitaler Überwachung gerade kippt.
Anthropic hat einen neuen Blogbeitrag zu Context Engineering für Claude 5 Modelle veröffentlicht und bei Opus 5 auf dem RC AGI 3 Leaderboard sehen wir einen Vorsprung mit weitem Abstand vor dem nächstbesten Modell. Spannend auch die Open-Weight-Debatte. Firas schreibt, Open-Weight-KI erlebe gerade ihren Kubernetes-Moment.
Dazu die technischen Perlen, ein 28,9 Millionen Parameter LLM auf einem 8 Dollar ESP32 Mikrocontroller, das Elsewhere-Projekt auf GitHub. Oder Augmentals Mouthpad, das mit der Zunge gesteuerte Trackpad für den Mund.
Die Tile-Tracker-Sicherheitsanalyse, Googles mögliche Einschränkungen von On-Device-EDB unter Android und nicht zuletzt die Frage aus der Community, wann kommen Natrium-Ionen-Batterien endlich in den Heimspeicher?
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.